ich lege ganz großen Wert darauf, dass die Klasse materialoffen arbeitet. Ich denke, dass die Idee auch die Mittel bestimmen soll und man immer seine Materialien, natürlich auch die Methoden, immer wieder in Frage stellen soll.
Herzlich willkommen in Folge 115 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach-Podcast. Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Heute, frisch zurück aus der Sommerpause, ist die Künstlerin Caroline Achantre zu Gast. Caroline wurde in Frankreich geboren, wuchs in Deutschland auf und lebt heute in London. Sie ist bekannt für ihre großformatigen Textilinstallationen, ihre Keramiken und ihre Papierarbeiten. Außerdem hat sie eine Professur für Malerei und textile Kunst und bei Griesebach sind derzeit ihre Werke sowie die ihrer Studierenden in einer sehr sehenswerten Ausstellung zu sehen. Wir freuen uns sehr, dass Caroline heute bei uns ist und uns davon erzählt. Herzlich willkommen bei Die Sucht zu sehen, liebe Caroline Achantre.
Liebe Caroline, du bist Künstlerin und geboren wurdest du in der schönen Stadt Toulouse.
Ja, genau.
Bist dann aber bei Nürnberg aufgewachsen und hast später in Halle und England Bildhauerei studiert, ein großer Aktionsradius. Zunächst habe ich gelesen, hast du aber eine Ausbildung gemacht zur Kunstschmiedin. Wann und wo und vor allem wie war das?
Ja, also erstmal eine kleine Korrektur. Ich bin also in Fürth aufgewachsen. Die würden mir das nie verzeihen, wenn ich bei Nürnberg bliebe.
Okay.
Ja. Und ich war dann ganz normal in der Schule, habe Abi gemacht, hatte schon eine Affinität zur Kunst, wollte aber nicht von einer Institution und die andere. Ich dachte, die Schule ist nicht da, wo das Leben passiert und wollte dann doch nicht gleich studieren. War auf Reisen, ja, und habe da Sohn eines Kunstschmieds kennengelernt und fand den Beruf beeindruckend. Der konnte auch mit Metall umgehen.
Ja.
Kam zurück und habe dann so ein bisschen zum Leidwesen meiner Eltern mir tief vorgenommen, also fest vorgenommen, eine Ausbildung zur Kunstschmiedin zu machen, anstatt zu studieren.
Ja.
Genau. Hab dann.
Es muss aber ein beeindruckender Kunstschmied gewesen sein.
Ja, nee, es war ja. Es klingt so. Ja, also nicht jetzt so, wie es klingt, aber. Ich wollte schon gern was mit meinen Händen machen. Das war mir klar. Und weder Stein noch Holz war das richtige Material. Ich habe es erst mal so auf nach der Reise geschoben. Ja. Und habe mich dann gleich umgeguckt. Gab es ganz wenig Lehrstellen, vor allem für Frauen. Manche wollten auch keine Frau. Da hieß es, gibt nicht keine getrennten Toiletten etc. Und habe aber dann in Zürndorf also ist Teil von Fürth, eine Lehrstelle bekommen. Und ja, also es war natürlich physisch schon
männerlastig, ja, denke ich. Mir.
Ja, männerlastig war es auch, wobei da war auch eine andere Frau. Also ja, wir waren sogar zum Teil zu zweit, als zwei Frauen und Männer, ja, männerlastig.
Ja.
Aber egal, in dieser Kategorie habe ich gar nicht versucht zu denken. Und ja, das war lehrreich, aber ich habe mir natürlich vorgestellt, dass ich dann vor allem Schmiede ist ja das Eisen erhitzen und dann den Querschnitt verformen durch Bearbeitung. Und natürlich gibt es nicht so viele Betriebe, wo man nur schmiedet, weil es sehr kostenaufwendig ist. Es war auch eigentlich mehr eine Schlosserei als eine Schmiede.
Okay.
Und dann dachte ich, nachdem ich dann die Gesellenprüfung bestanden habe, ich würde gerne noch weiterarbeiten und mir eine bessere Stelle suchen und habe mich umgeguckt deutschlandweit, habe ja parallel auch Musik gemacht, wollte eigentlich nach Hamburg wegen der Musikszene.
Was für Musik hast du gemacht?
Auch so Punkrock.
Okay.
Ich habe Schlagzeug gespielt, genau. Und in Hamburg gab es ja damals auch so, also sicherlich immer noch, aber eine spannende Musikszene. Aber da habe ich keine Stelle gefunden, habe zufällig eine Ausstellung gesehen von einer tollen Firma aus Berlin, Schmiede aus dem ehemaligen Osten, die alle eine Schmiede hatten in der Domäne Dahlem und bin dann nach Berlin, habe mich da beworben. Die haben mich genommen und habe dann noch mal zwei weitere Jahre als Schmiedin gearbeitet.
Nee, Wahnsinn. Also du kannst das jetzt wirklich?
Ja, also jetzt habe ich es wahrscheinlich schon wieder vergessen. Wobei die Muscle Memory wird es ja nicht vergessen. Mhm. Ich schweiß auch noch ab und zu.
Ah, ja.
Aber ist jetzt halt dann doch auch schon wieder eine Weile her.
Ja.
Also ich habe ja dann 96 letztendlich doch angefangen zu studieren, nämlich Kunst. Ich habe 2 Jahre in Halle an der Burg Giebichenstein Metallbildhauerei studiert und bin dann mit einem DAD-Stipendium nach London. Hab in 2 Jahren mein BA gemacht, Combined Media, also gar nicht Bildhauerei, sondern eher Schnittstelle zwischen Digitalem, ja, also oder so ein Sammelbecken für alles Mögliche zwischen Material und Digital. Und habe dann noch einen Master gemacht am Goldsmiths College und da gibt es die Unterteilung gar nicht, das gibt es nur Fine Art.
Okay. Du bist dann in England geblieben und hast dir ein Atelier in Ost-London gesucht. Du arbeitest jetzt mittlerweile mit unterschiedlichen Medien und Materialien, aber statt vor allem mit Metall, wie man ja meinen könnte, arbeitest du gerne und viel mit Wolle. Warum ausgerechnet mit diesem Material? Also was ermöglicht Wolle oder was kann sie für dich?
Also die Entscheidung, ursprüngliche Entscheidung mit Wolle zu arbeiten, kam eigentlich eher über so eine konzeptuelle Art und Weise, über Kunst nachzudenken, wie wir auch sicherlich am Goldsmith so gelehrt wurden. Ich habe mich zu der Zeit für das Unheimliche interessiert, im Kontext Sigmund Freud, und war auf der Suche nach einem Domestic Material, um meine kleinen, intensiven, psychologisch aufgeladenen Zeichnungen zurück in den Raum zu bringen, weil ich schon auch immer ganz gern groß arbeite und dachte, das wäre interessant, aus dieser Zeichnung einen Teppich zu machen, einen Wandteppich. Nee, erstmal Teppich einfach nur, dachte das vielleicht sogar noch am Boden.
Bin was dann heißt, wenn ich unterbrechen darf, ja. Was heißt, ich habe mich für das Unheimliche interessiert?
Ja, genau, das Unheimliche ist eigentlich ja was, etwas, mit dem wir schon vertraut sind, etwas Heimeliges, dem wir auf eine Art nochmal begegnen in einem Art verschobenen Kontext und das eine deswegen unter die Haut geht, also so das Vertraute und Unvertraute zugleich.
Ja.
Und damit habe ich, glaube ich, ja, viel gespielt, eben im Zeichnerischen und auch Geschichten wie von E.T.A. Hoffmann, die alle zum Beispiel spielen mit dem Unheimlichen, mit dem der Mischung zwischen dem Lebendigen und dem Toten und dem Spielerischen und dem Aufgeladenen, der Puppe, der Olympia, dem potenziellen Lebendigen in der Puppe oder dem Sandmann zum Beispiel, genau dieser Bereich. Es gibt auch viele Künstler, die den Bereich bedienen, von Mike Kelly bis Cameron Jamie. Und ich hatte eben Lust, diesen Zeichnungen einen Körper zu geben und die zurück in den Raum zu bringen und dachte, das wäre interessant, aus dieser Zeichnung ein Domestic Object zu machen und habe eben an Teppich gedacht.
Ja.
Bin dann ins Textile Department und die hatten so diese Tufting-Anlage, die auch damals keiner benutzen wollte. Die wollten alle die computergesteuerte Strickmaschine benutzen.
Und, was ist das, was du benutzt hast?
Die heißt Duftpistole.
Ja.
Und es war nicht, also ich habe es Tuftanlage genannt, aber mit Anlage meine ich nur Duftpistole. Das ist eine Luftdruckmaschine, die Wolle in eine Leinwand schießt.
Okay.
Und zwar nicht wie eine Harpune quer durch den Raum, sondern diese Bohrmaschine wird in die Leinwand reingedrückt. Mhm. Alles passiert in stehender Natur. Man sitzt nicht, man steht, der Rahmen ist gespannt. Und von hinten wird die Wolle quasi durch die Leinwand reingeschossen, reingedrückt und mit einer rotierenden Schneide auch gleich wieder abgeschnitten.
Okay.
Sodass man auf eine Art mit der Wolle zeichnet oder malt.
Ah, okay.
Im Gegensatz zum Weben ist man da nicht an irgendwelche waagrechten oder senkrechten gebunden, sondern kann eben frei auf der Rückseite der Leinwand entlangfahren und vorne schießt dann die Wolle raus. Und man kann gewisse Länge einstellen, sodass sich langsam aber sicher dann vorne so ein Pelzzeichnung entsteht und erst wenn man dann genug Informationen reinschießt, genug Wolle reinschießt, dann entsteht ein komplexeres Bild.
Okay. Und bei dir entstehen, wie du schon erzählt hast, ja, Tapisserien oder auch vielleicht kann man sagen Wandskulpturen, die eigentlich an überdimensionierte Masken oder auch riesige, zottelige Monster erinnern. Manche sehen auch aus wie Vögel, andere wie Insekten oder Fledermäuse oder vielleicht auch Yetis. Die einen finden sie eben unheimlich, die anderen irgendwie vertraut. Was findest du, passt eigentlich besser?
Ja, also unheimlich meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass man da Angst haben muss davor. Ne? Dazu ist ja das Material auch schon viel zu warm. Wobei, also ich glaube eher, dass die Intensität von Wolle einen so ein bisschen abschrecken kann. Es ist halt auch kein neutrales Material. Die sind eben sehr fluffig und präsent, sage ich mal.
Unheimlich, also, meinst du in dem Sinne, wie du eigentlich vorhin schon unheimlich eben hergeleitet hast, ja? Also das bewusst-unbewusste oder?
Genau, ja. Also das Spiel eben. Also man sicherlich ein vertrautes Material, Textil. Das geht auch nochmal auf die Frage zurück, warum ich dann letztendlich auch mit Wolle arbeite, ja. Was ich spannend dran finde. Ja. Es ist halt schon Material, auf das, mit dem wir alle irgendwie vertraut sind. Wir tragen Textilien, wir sind von Textilien umgeben. Auch die sind aus Wolle gemacht. Das ist was Nahbares. Das ist ein Material, wo man genau weiß, wie es sich anfühlt. Es ist auch kein Kunstmaterial im traditionellen Sinne. Es hat sich jetzt vielleicht geändert, aber es ist eben so ein Gebrauchsmaterial. Es ist nicht kein Bronzeguss, wo dreimal was abgegossen werden muss, um dann das fertige Produkt zu haben. Es ist ein sehr direktes Material.
Ja.
Ich mag ganz gern, dass das Material aus einer anderen Welt kommt, eigentlich.
Wieso aus einer anderen Welt?
Anderen Welt als jetzt der Kunstwelt.
Ja, verstehe.
Und auch so eine Art Zwischenwelt, deswegen natürlich auch, also es ist nicht immer nur angenehm, weil man natürlich ständig der Frage ausgesetzt ist, ob es angewandt ist oder kunstfreie Kunst. Zum Glück hat sich das jetzt ein bisschen davon entfernt. Mhm. Aber ich finde auch diese Infragestellung von Materialien und von nicht nur in der Darstellung, sondern eben auch von der Materialität, eine Handhabung spannend.
Muss das eigentlich eine bestimmte Wolle sein?
Jein. Es gibt ein paar Wollen, die sich nicht tuften lassen, wie so ganz harte Baumwolle zum Beispiel.
Okay.
Aber ansonsten ist es relativ offen. Also ich habe mich so ein bisschen auf zwei Arten von Wolle eingeschossen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das eine ist die ganz normale, reine Schafwolle, die auch von Tapisserien zum Weben benutzt wird, ziemlich hochqualitativ, die kommt aus Schweden. Und seit einigen Jahren kam noch Mohair dazu, aufgrund dieser haarigen und auch dann schnell verzotteten Qualität.
Ja. Wir haben ja gerade schon besprochen, diese Wandskulpturen erinnern oft an Masken. Warum interessieren dich Masken so sehr?
Ja, also vielleicht habe ich nicht gleich mit den Masken angefangen. Die ersten Tapisserien waren mehr wie Abbilder von Clowns oder auch Maskierten, aber es war noch nicht das Objekt an sich, sondern es war noch eher zwischen Bild und Skulptur. Mich interessiert die Koexistenz von verschiedenen Personas und da gibt es natürlich verschiedene Arten der Koexistenz. Es, auch in meinen Arbeiten gibt es oft Hybride, die zwei Wesen gleichzeitig sind und eine andere Art der Koexistenz ist natürlich, indem man vor seinem Gesicht oder vor seiner Persönlichkeit noch eine andere Fassade trägt oder noch einen anderen Layer aufsetzt. Und ich glaube, es kommt von der Idee oder dem festen Glauben, dass wir ja auch alle mehr als eine Persona haben. Und da meine ich jetzt nicht Schizophrenie damit, sondern einfach verschiedene Attribute, Aspekte.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich eine bildliche Darstellung
dessen. Ja. Dich interessieren auch Primitivismus und Science Fiction und ich habe ein Zitat von dir gelesen. Ich sehe meine Arbeiten als archaisch und futuristisch zugleich. Wie meinst du das, wenn du das denn noch meinst?
Ja, gibt es viele Arten und Weisen, das auszulegen. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von prähistorischen Kunstwerken. Habe auch schon im präkolumbianischen Museum ausgestellt. Wenn ich mir da oft die ersten oder ganz frühe Skulpturen anziehe, die, was man eben wahrscheinlich mit primitiv bezeichnet, auf eine ganz einfache Art und Weise funktionieren, mit einem sprechen, denke ich mir, der künstlerische Prozess hat sich eigentlich auf eine Art nicht so viel verändert. Das ist der Mensch, der auf eine Art sich selbst oder das Umfeld darstellt und der Dialog zwischen dem Künstler und dem Werk, dem Material, er hat sich auf eine Art auch nicht so sehr verändert. Mhm. Darum sehe ich das wie so ein Zyklus zwischen der zeitgenössischen Kunstpraxis jetzt, die immer noch in Verbindung steht mit den allerersten Kunstwerken, die je hergestellt wurden. Und gleichzeitig aufgrund der Wolle und der Art und Weise, wie ich arbeite, sehen die Arbeiten auch oft gebraucht aus, jedenfalls nicht neu. Und das ist mir auch, ist auch eine bewusste Entscheidung. Und dadurch haben sie oft was aus einer anderen Zeit.
Ja.
Und gleichzeitig von den Motiven, die auch zum Teil, wie du schon erwähnt hast, auch von Science Fiction inspiriert werden, haben sie was Futuristisches. Es gibt da diese, ist vielleicht eine, ist kein Widerspruch, aber wie so eine Art Diskrepanz. Also ich nehme oft als Beispiel den Film The Matrix, wenn die Hauptcharaktere in der Hauptzelle sitzen, Pullover tragen mit Löchern drin, um eine zukünftige Zeit zu beschreiben. Ja. Nicht nur schwarzer Latex, sondern eben auch das ganz Archaische. Das kennt man ja auch von Mad Max von ganz vielen Filmen, wo eben gerade dieses Gebrauchte, übrig gebliebene benutzt wird, um was Zukünftiges zu beschreiben.
Stimmt. Animismus ist ein weiterer Ansatz in deiner Arbeit, also die Beseeltheit von Gegenständen. Erklärst du uns, was du da für einen Zugang dazu hast?
Ja, also das ist natürlich immer eine Mischung aus Intellekt, aber auch Intuition. Ich bin ja nicht in einem animistischen Kontext aufgewachsen, aber mich interessiert das Verhältnis von Objekt zu Subjekt. Natürlich sind die Objekte, die ich mache, Objekte, aber gleichzeitig bei der Herstellung wird ja auch sehr viel Energie reingegeben. Also finde ich jetzt gar kein Hokuspokus, dass wenn die dann von anderen Leuten betrachtet werden, die arbeiten oder die gezeigt werden, dass man diese Energie spürt, die da reingesteckt wurde.
Ja.
Und ich interessiere mich natürlich für Kulturen, die auch an eine Art von Seele in Objekten oder in Dingen, mit denen sie leben, spüren oder vermuten.
Ja.
Ich kann das so genau nicht erklären, aber auf, ja, nur so, wie ich es jetzt schon bereits
habe ich aber auch gut verstanden. Deine Arbeiten, Caroline, werden nicht nur in der Tate Britain in London oder in der Saatchi Gallery oder im Palais de Tokio in Paris oder auch der Kunsthalle Basel ausgestellt. Du hast außerdem eine Professur für Malerei und textile Kunst in Halle, wo du ursprünglich selber studiert hast, richtig?
Ja.
Worauf legst du heute in deiner Lehre den Fokus?
Nachdem die Klasse schon von vornherein textile Künste hieß, das habe ich mir gar nicht ausgedacht, aber es macht natürlich Sinn, dass ich da bin, lege ich ganz großen Wert darauf, dass die Klasse materialoffen arbeitet, dass sie nicht sich verpflichtet fühlt, mit dem Material zu arbeiten, weil mein Kunstverständnis, dem ich erzogen wurde, und der Hauptteil davon war nun mal in England, ging dann doch, ich weiß nicht, ich würde es nicht konzeptuell nennen, aber ich denke doch, dass die Idee auch die Mittel bestimmen soll und man immer seine Materialien, natürlich auch die Methoden, immer wieder in Frage stellen soll, sodass ich das von Anfang an klar mache. Aber natürlich bewerben sich viele in der Klasse aufgrund der hohen Qualität der Werkstätten. Also eine gewisse Freiheit ist mir sehr wichtig und dass die Arbeit von einem selbst kommt. Das heißt, man kann ganz viel geben, aber man kann nicht wirklich Kunst lehren im Sinne von Aufgaben geben. Ich bin natürlich im Gefüge von der Kunsthochschule, wo es auch so Grundstudien gibt, wo Aufgaben, die auch zum Teil sehr offen sind, gegeben werden. Deswegen habe ich den Luxus, das nicht machen zu müssen. Aber man kann nur so, was man im Englischen einen Facilitator nennt, man kann nur die Person unterstützen, die eigene künstlerische Stimme zu finden. Viel mehr kann man gar nicht machen, aber das ist auch schon eine große Aufgabe.
Ja, das glaube ich dir. Was dabei rauskommen kann, das sieht man in einer Ausstellung, die du mit deiner Klasse vorbereitet hast und die jetzt gerade bei Griesebach zu sehen ist, seit einigen Tagen und noch bis zum 22.08. Die heißt Ghost Poem und ist wahnsinnig vielfältig. Erzähl uns doch mal, wie es dazu kam.
Die Kuratorin vor Ort, Anne Belestrim, war so nett, uns einzuladen. Sie war, glaube ich, auch, sage ich jetzt einfach mal, ein bisschen auch ein Fan meiner Kunst, hat sie zumindest so gesagt, und hatte Lust, auch die Klasse einzuladen. Die haben inzwischen schon eine Tradition. Ich glaube, wir sind schon die fünfte Klasse in der Sommerpause, diese Plattform auf sehr großzügige Anweise einer Klasse zu übergeben.
Ja.
Und ich habe mit meiner künstlerischen Mitarbeiterin Silke Berg, die auch mit ausstellt, ich stelle auch mit aus, genau, haben wir uns so Arbeiten ausgewählt. Irgendwie muss man eine kleine Selektion machen, weil die ganze Klasse noch größer wäre. Das sind jetzt 2/3 alle Studierenden ab dem Vordiplom, und haben bemerkt, dass es momentan so eine Art Zeichenhaftigkeit gab, etwas Magisches.
Auch übersinnlich in dem Fall?
Ja, ja. Genau. Also so eine Verbindung der hiesigen unserer Welt zu einer anderen Welt. Ja. Genau, was Übersinnliches, Dinge, die mitschwingen, Dinge, die nicht unbedingt beim Namen genannt werden können. Das haben wir dann kommuniziert mit der Klasse. Dann wurde in der ganzen Gruppe der Titel Ghost Poem quasi gewählt.
Ja.
Und der wiederum hat zu einer Arbeit geführt, die also wirklich im Fenster selbst stattfindet. Auch eine Art von Ghost Poem von einer Künstlerin, die oft an die Wand zeichnet und mit Sprache und Schrift und ein bisschen verschlüsselter Schrift arbeitet und hat dafür auch eine Arbeit gleich ins Fenster gemacht. Und die Räume sind ganz toll und auch sehr flexibel. Eigentlich ist es die Form eines Us,
ja,
bis auf einen kleinen Einschnitt. Es gibt eine Arbeit, die braucht ihren eigenen Raum. Generell bin ich kein Fan von, so sehr Fan von Zwischenwänden. Und zum Glück ist der Ort groß genug, um ohne diese zu funktionieren. Ich bin auch ein Fan von Eingriffen im Sinn von Farbigkeit oder Background. Und wollte da auch so ein bisschen, wollten wir eine Stimmung setzen, auch eine Stimmung zwischen hell und dunkel. Mhm. Und haben dann, also im wahrsten Sinne des Wortes, vorne fällt das Licht ein, ist sehr hell, große Fensterfront und hinten die hinterste Wand ganz dunkelgrau gestrichen. Und auf einer Seite als eine Art Farbverlauf ein auch gespenstisch wirkendes Foto einer Studierenden multipliziert quasi als Rapport.
Ja.
Auf der Tapete wollte dann nicht jeder hängen, aber ich habe dann hatte große Lust, meine Arbeit drauf zu hängen und noch eine andere Arbeit hängt drauf. Wir arbeiten oft in delegierten Gruppen. Es gab zwei verschiedene Kurationsteams. Eins, das schon vorher funktioniert hat. Wir haben ein Modell gemacht. Ich schwöre auf Modells. Es kann auch nur eine Schuhkarton sein.
Okay.
Schon mal die Situation zu simulieren, gerade mit der Tapete und der Wand. Man kann so viel schon vorher lösen. Also es gibt 3-4 große Arbeiten, die können nur an einer Stelle sein. Die waren schon klar, wo die platziert wurden und die anderen, das war dann noch variabel. Das hat dann die zweite Kurationsgruppe vor Ort entschieden. Das hat wahnsinnig gut funktioniert. Alle 22 sind es, alle Beteiligten, ja genau, waren involviert, nicht unbedingt alle gleichzeitig, aber es ist wirklich eine Ausstellung, die gemeinsam entstanden ist.
Das ist wahnsinnig gelungen. Es macht unglaublich Spaß, die Ausstellung anzugucken. Wir sind jetzt schon leider am Schluss, liebe Caroline. Auch dir stellen wir jetzt, wo wir zum Schluss kommen, die letzten immer gleichen beiden Fragen. Angefangen mit der, was ist dein Lieblingsmuseum?
Das ist natürlich weltweit gesehen wirklich eine sehr schwierige Frage, ja. Darum dachte ich mir, nachdem es in Deutschland ausgestrahlt wird, beziehungsweise Podcast ist natürlich überall zu hören, wähle ich mal ein deutsches Museum, eins aus Berlin, und da ist es das Georg-Kolbe-Museum.
Okay, erzähl warum.
Ich finde, dass die schon seit vielen Jahren ein sehr interessantes Programm machen. Es gibt auch so ein bisschen eine Nische, zum Beispiel den, wie heißt es nochmal, ich glaube, Shinida Sawada, das ist ein japanischer, was man wahrscheinlich Outsider-Artist nennt, ein autistischer Künstler, ein Autodidakt, der da 2020 gezeigt hat, eine fantastische Ausstellung. Ich habe letztes Jahr eine tolle Ausstellung gesehen von Noah Eschkoll. Es hat immer ein ganz gutes Feeling, ja. Eine Intensität. Es ist, da ich ja nicht in Deutschland lebe und auch gar nicht so oft in Berlin bin, muss ich gestehen, ich habe viele Ausstellungen verpasst und ja, nur online verfolgen können,
ja,
wie von Giselle Bien zum Beispiel. Aber ich finde diese Art von Sideline und Intensität ganz toll. Es ist ein wunderschönes Museum.
Ja.
Es ist ziemlich weit draußen. Es ist auch ein bisschen ein Commitment, dahin zu fahren,
ja,
was der Sache auch noch mal gut tut.
Letzte Frage, liebe Caroline. Wenn ich dir ein Kunstwerk schenkte, welches würdest du wählen, wenn du wirklich die freie Wahl hättest?
Auch das finde ich schwer einzuschränken. Also ich habe so ein bisschen gedacht, womit würde ich gern jeden Tag leben? Das wäre entweder ein Painting von Georges Kondo oder eins von James Ensor. Und dann dachte ich, na gut, dann nehme ich den James Ensor und dann nehme ich das Bild The Man and the Mask.
Wieder die Maske.
Ja, genau. Und was mir bei Ensor so gut gefällt, die Figuren, die bei ihm Masken tragen, die werden zu dieser Maske.
Okay.
Die nehmen einfach den Charakter an. Es wirkt gar nicht mehr wie eine Maske, obwohl es ganz klar eine ist.
Ja.
Diese Verschmelzung findet statt. Ich finde, es erklärt ganz viel von was mich darin an dem Gebiet interessiert.
Ja. Liebe Caroline, das war ein schönes Gespräch. Ich danke dir sehr und möchte wirklich alle Hörer und Hörerinnen auffordern, in eure tolle Ausstellung zu gehen, noch bis zum 22.08. bei Griesebach zu sehen. Ich danke dir, Caroline.
Ja, vielen Dank.
Das war Folge 115 von Die Sucht zu sehen. Wir danken fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. 2 Wochen neu auf griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.